Sie hören einen Podcast der Sendung Thüringen liest. Herzlich willkommen zu Thüringen liest im Monat März. Thüringer Autoren haben zurzeit wenig Möglichkeiten, ihre Bücher vorzustellen, Lesungen oder Buchdiskussionen zu veranstalten. Deshalb erhalten sie bei Thüringen liest die Möglichkeit, ihre Werke in Auszügen vorzutragen. Die Beiträge sind dem Archiv der Sendung Bücherbar bzw. des Friedrich-Bödecker-Kreises entnommen. Als erster liest heute Frank Ruprecht den Text »Mama macht das Kreuz an der falschen Stelle«. In diesem Jahr sind in einigen Bundesländern und in der gesamten Bundesrepublik Wahlen. Frank Ruprecht beobachtet aus der Sicht eines Kindes, wie sich die Eltern bei den Wahlen verhalten.
Mama macht ihre Kreuze an der falschen Stelle. Hör mal, da hat mich der Papa mal gefragt, ob ich mit ihm zur Wahl gehen würde. Die Mama wollte auch mitkommen. Dann laufen wir jetzt zum Meer, habe ich mich gefreut. Ich mag das Meer, weil da Fische drin sind. Und solange die Fische im Meer schwimmen, brauche ich sie nicht zu essen. Ich mag die nämlich nicht, weil die so Nadeln im Bauch haben. Fischstäbchen sind mir schon lieber. Aber da habe ich auch schon mal eine Nadel drin gefunden. Ich musste ganz schrecklich husten und die Mama hat mir auf den Rücken gehauen. Da war die Nadel weg. Wieso zum Meer, hat der Papa mich dann gefragt. Na, weil wir zum Wal gehen wollen, hatte ich gesagt. Der schwimmt doch im Meer. Mein Papa hat so gelacht, dass seine Backen geflattert haben. Davon hat sich die Mama so erschreckt, dass sie sich mit dem Lippenstift vermalt hat. Die sah da vielleicht aus. Ich habe dann auch gelacht und die Mama auch. Sie hat gesagt, ich hätte sie angesteckt. Da musst du schnell Fieber messen, habe ich gesagt, weil wenn ich mich angesteckt habe, steckt Mama mir immer ein Thermometer in den Po. Auf geht's, hat der Papa gerufen. Er hat mich an der Hand genommen und mir gesagt, dass eine Wahl kein Fisch sei. Bei einer Wahl würde man einen Menschen wählen, der über einen bestimmen darf. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Hör mal, hat er gesagt, ich erkläre dir das jetzt. Wenn du und 10 Freunde eine Wanderung machen, dann muss einer bestimmen, wo es lang geht. Da habe ich dem Papa gesagt, dass ich gar nicht so viele Freunde habe. Vielleicht so 2 oder 4. Und die Katrin, aber das ist ja eine Freundin und kein Freund. Das ist doch jetzt völlig wurscht. Papa hat ein bisschen böse geklungen. Das ist doch nur ein Beispiel. Also wenn keiner von den 10 Freunden die Richtung bestimmt, läuft jeder woanders hin. Deshalb wird unter den 10 Freunden ein Wanderführer ausgewählt und dem folgt ihr. Da habe ich gesagt, dass ich der Wanderführer sein will. Dann musst du dich von deinen 10 Freunden wählen lassen. Aber vorher solltest du denen klar machen, dass du den Weg auch richtig kennst und dass kein anderer so gute Rastplätze kennt wie du. Hast du das verstanden? Hat Papa gefragt. Nö, hab ich gesagt, weil ich doch nicht weiß, woher ich die 10 Freunde kriegen soll. Da hat Papa geseufzt. Ich soll Zettel an Bäume und Gartenzäune hängen. Darauf müsste geschrieben stehen, dass ich der beste Wanderführer der Welt wäre. Und wenn ich Glück hätte, würde ich dann auch von fremden Freunden gewählt. Guck mal, Mama hat an einer Hauswand gezeigt. Da hängt das Foto von einem Mann, der gewählt werden will. Der sieht wie Brad Pitt aus. Den wähle ich. Da hat Papa geschimpft, das wäre doch ganz egal, wie ein Mann aussieht. Hauptsache, er weiß, wo es lang geht. Ich habe die Mama gefragt, wer denn Brad Pitt ist. Das wäre so ein toller Schauspieler und er sähe ganz süß aus, hat sie gesagt. Dabei haben ihre Augen wie 2 Sternenkäfer gefunkelt. Und Papas Mund sah wie ein umgedrehtes U aus. Da hat mein Papa ganz unsüß ausgesehen. 2 Ampeln lang hat er kein Wort mehr gesagt. Ich mag das nicht, wenn Papa und Mama Streit haben. Ich habe dann einen Vorschlag gemacht. Wir sollen nicht zu einer Wahl gehen, sondern lieber ein Eis essen. Du, hör mal, weißt du, was eine Staatsbürgerpflicht ist?
Nö, ich auch nicht. Aber mein Papa hat sowas und deshalb müsste er zu einer Wahl gehen. Ich habe dann der Mama und dem Papa gesagt, ich hätte eine Eisesspflicht. Da haben beide gelacht und alles war wieder gut. Dann haben wir noch ganz viele Frauen und Männer auf so bunten Bildern gesehen. Jedes Gesicht wäre für eine andere Partei, hat der Papa gesagt. Eine Frau hat mir besonders gut gefallen. Die sah aus wie meine Oma. Die kann das aber nicht gewesen sein, weil meine Oma schon lange gestorben ist. Und ich darf die auch nicht wählen, hat Papa gesagt, weil ich dafür sowieso noch viel zu klein bin und weil die Frau eine Kommunistin oder sowas ist. Dann hat er Mama streng angeguckt und gesagt, dass du mir die bloß nicht wählst. Da hat die Mama gefaucht, dass sie wählen kann, wen sie will, und das ginge dem Papa gar nichts an, weil wir ein Wahlgeheimnis hätten. Wir sind dann in ein Haus mit roten Ziegelsteinen gegangen. Das wäre eine Schule und da drinnen wäre das Wahllokal. Das habe ich wieder nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, in einem Lokal gäb's Fritten und so, aber dass es da auch Wahlen gibt, hatte ich nicht gewusst. Ich habe den Papa und die Mama gefragt, wie denn so eine Wahl schmeckt. Die haben aber nicht geantwortet. Ich glaube, die waren schon wieder böse miteinander. Wir sind dann in ein Zimmer gegangen, da waren viele Tische, aber nicht so wie in einer Schule. Weißt du, ich habe nämlich schon mal eine Schule gesehen, da wo die Katrin hingeht. Hier waren die Tische alle in einer Reihe und dann um die Ecke. Da saßen so 5 oder 6 alte Leute dran, die sahen aber ganz wichtig aus und raschelten mit Papier. Am ersten Tisch hat eine Frau gesessen, die war auch schon alt, aber ganz hübsch. Die hat in dem Buch ein Kreuz gemacht und meinem Papa ein Papier in die Hand gegeben. Der Papa hat ganz herzlichen Dank gesagt und dabei gelächelt. Ich habe gehört, wie die Mama leise gefaucht hat, dass der Papa nicht zu schleimen soll. Der Papa hat mich in der Hand gepackt und in ein winzig kleines Zimmer gezerrt. Da stand nur ein Tisch drin und ein Kugelschreiber. Der Papa hat mit dem Kugelschreiber ganz viele Kreuze auf das Papier gemalt. Du, hör mal, ich weiß wirklich nicht, warum ich nicht zu einer Wahl darf. So Kreuze malen kann ich auch schon. Viel schöner als mein Papa. Als mein Papa fertig war, hat er das Papier in ein anderes reingesteckt und so gesagt. Und dass es das gewesen wäre. Ich habe ihn dann gefragt, ob er die Kommunistin gewählt hätte. Psst, hat er da gezischt. Du, ich glaub, der ist rot geworden, aber nur ein bisschen. Wir sind dann aus dem winzig kleinen Zimmer wieder rausgegangen. Da hab ich die Mama gesehen, wie sie ihr Papier in eine Kiste gesteckt hat. Als ich sie gefragt habe, ob sie auch so viele Kreuze gemalt hat, hat sie genickt. Und ob sie auch die Kommunistin gewählt hätte, wie der Papa. Da hat er meine Hand gequetscht, dass ich laut geweint habe. Tz, 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 hat er ein wichtiger Papierraschler gemacht. Sie tun dem Kind ja weh. Ich habe dem gesagt, dass der das immer tut, weil der schrecklich böse ist. Möchtest du nachher ein Eis essen gehen? Der Papa hat mich ganz lieb angeguckt. Meine Hand hat gleich nicht mehr wehgetan und ich habe gesagt, was ich für ein Eis will. Vanille und Schokolade, Erdbeere mit Nüssen, 3 Kugeln, Zitroneneis, Stracciatella oder wie das heißt, Pistazien und Himbeeren. Und darüber ganz viele Schokokräuseln und Schlagsahne. Und da soll ein Regenschirm aus Papier stecken. Das habe ich dem Papa dann gesagt, dass er das aufschreiben soll, weil der nämlich immer alles vergisst. Ich habe dem schon mal gesagt, was ich alles für Eis haben will, und dann hat er nur eine Kugel Vanilleeis ohne Schlagsahne bestellt. Als ich da traurig war, hat er gesagt, dass er das vergessen hätte. Wenn das heute wieder so ist, dann erzähle ich allen Leuten, dass mein Papa eine Kommunistin gewählt hätte. Zur Strafe sag ich das.
Dietlin Steinhöfe führt uns in das Jahr 1815. Sie liest aus dem Buch »Jakob sucht die Himmelsleiter«. Jakob, ein Waisenjunge, lebt auf der Straße, bis er eines Tages Ida trifft.
Ich lese aus meinem Buch »Jakob sucht die Himmelsleiter«. Das ist eine Geschichte über den Vater der Rettungshausbewegung, Johannes Falk, und spielt im 19. Jahrhundert. Jakob ist ein Waisenjunge und lebt auf der Straße. Ich lese ein Kapitel, das heißt »Ein Tag mit Ida«. Der Morgen beginnt freundlich. Jakob hat gut geschlafen und schaut zum Himmel. Die Sonne steht schon hoch. Er ist hungrig. Ob Ida schon am Stern wartet, überlegt er. Er räkelt sich und stopft seine Jacke in den Tornister. Sie hatte ihm in der Nacht als Bettdecke gedient. Es ist warm genug, um im Hemd zu laufen. So kann er die Jacke schonen. Ida ist noch nicht da, als er im Park an der Ilm ankommt. Jakob schaut in den Fluss und beobachtet die Forellen, die munter und flink durchs Wasser gleiten. »He, du Träumer!« Ida hat sich von hinten angeschlichen. »Musst du mich so erschrecken?« murrt Jakob. »Los, lass uns Forellen fangen«, fordert sie ihn auf. Jakob zögert. »Die Zeit ist nicht günstig«, meint er. Ida lässt nicht locker. »Das hast du gestern auch gesagt.« Widerwillig zieht Jakob sein Hemd aus und krempelt die Hosen weit nach oben. Gerade als er ins Wasser gestiegen ist, kommt der Schlossgärtner.
»He, he, was tut ihr da?«
ruft er den Kindern zu. Jakob taucht die Arme in den Fluss und schöpft mit den Händen Wasser, schwupps damit ins Gesicht.
»Ich wasche mich«, ruft er zurück und schrubbt sich Arme und Hals.
»Gut, gut«, sagt der Gärtner. Er schaut die Kinder misstrauisch an.
»Macht keine Dummheiten. Das hier gehört alles dem Großherzog, das wisst ihr hoffentlich.«
Jakob nickt. Er lässt sich viel Zeit mit seiner Wäsche. Der Gärtner wartet jedoch, bis Jakob aus der Ilm steigt.
»Na, lass mal sehen, ob du sauber genug bist.«
Er zieht den Jungen am Ohr und schaut sich dessen Hals genau an.
»Na, geht so. Und jetzt ab mit euch, sonst...«
Hungrig verlassen die Kinder den Park.
»Und nun?«, fragt Ida.
»Weiß nicht«, antwortet Jakob. »Wir können beim Bäcker nach einem Stück Brot fragen.« Als sie über den Markt gehen, winkt ihnen ein alter Kutscher zu.
»He, Ida!«
Ida läuft sofort auf den Mann zu und winkt Jakob heran. Der traut sich nicht, näher zu kommen. Der Kutscher reicht Ida etwas. Sie kommt fröhlich zurück.
»Hier, das Brot können wir uns teilen. Der Kutscher Hugo schenkt mir immer mal was. Er kennt meine Großmutter.«
Ida teilt jedem ein Stück Brot zu. Der Morgen ist gerettet.
Jakob will wieder zum Ettersberg. Dort ist es jetzt so herrlich ruhig. Niemand fragt, niemand stört ihn.
Ida will nicht mit. Und Jakob hat keine Lust, den Tag allein zu verbringen. Also schlendern sie über den Markt und lugen durch die Tür der Hoffmannschen Buchhandlung. Wie viele Bücher es gibt, denkt Jakob, wenn ich nur lesen könnte. In der Nähe der alten Stadtmauer am Kasseturm finden sie ein ruhiges Plätzchen. Sie hocken sich auf ein paar große Steine. Die sind ganz warm von der Frühlingssonne. Das ist angenehm.
»Ist der Krieg jetzt vorbei oder kommen die Soldaten wieder?«, fragt Jakob plötzlich.
»Mein Großvater meint, er ist jetzt vorbei. Wer weiß das schon?«
»Er soll nicht wiederkommen. Krieg macht alles kaputt. Mama wäre bestimmt nicht so krank geworden«, denkt Jakob laut.
»Keine Ahnung, sie hätte trotzdem krank werden können.«
»Nein«, sagt Jakob heftig.
»Ganz bestimmt nicht.« »Ohne Krieg wärst du nicht auf der Welt.« Ida stößt Jakob in die Seite und grinst.
»Wieso?«
»Na, weil dein Vater ein Soldat war.«
»Er hätte ohne Krieg kommen können und bei uns wohnen wie in einer richtigen Familie. Ich will kein Bastard sein.«
Jakob sieht traurig aus.
»Du bist Jakob«, sagt sie. »Und du bist jetzt mein kleiner Bruder, nichts anderes. Ist egal, was die Leute sagen. Ach, sollen die Kaiser und Könige ihre Kriege machen?«
»Das ist dumm«, erwidert Jakob. »Die sollen keine Kriege machen, sie sollen zu Hause bleiben und mit ihren Kindern spielen.«
»Die spielen doch nicht, die regieren.«
»Aber Krieg ist nicht regieren, oder?«
Ich weiß nicht, vielleicht gehört das dazu. Frieden ist besser. Du hast recht, sie sollen mit ihren Kindern spielen oder ihnen beim Lernen helfen. Weißt du was? Wir beide, wenn wir groß sind, machen wir niemals Krieg. Niemals. Niemals, ganz bestimmt nicht, wiederholt Jakob. Das müssen wir versprechen. Sie stehen von ihren Steinen auf und geben sich feierlich die Hand. Du musst mir nachsprechen, fordert Ida den Jungen auf. Ich schwöre, beginnt sie. Jakob antwortet. Ich schwöre, dass wir nie einen Krieg machen. Dass wir nie einen Krieg machen. Das ist gut. Das ist sehr gut, sagt Jakob. Und wenn wir uns mal streiten? Sie einigen sich, dass sie sich schon mal ein bisschen streiten dürfen. Sie lachen und rennen ausgelassen die alte Stadtmauer entlang. Ich hasse dich, ruft Ida. Jakob rennt, so schnell er kann. Das große Mädchen hat ihn bald gefangen. Erschöpft fallen sie ins Gras. Gegen Mittag kommt Wind auf. Der Himmel verdunkelt sich. Es sieht nach Regen aus. Wohin gehen wir, fragt Jakob. Ida hat eine Idee. Sie laufen Richtung Schloss. In der Ferne hören sie den ersten Donner. Ida zieht Jakob zur Schlossbrücke. Sie steigen die schmale Treppe in der Brücke hinauf und hocken sich in die große ovale Öffnung im Mauerwerk. Jetzt kann der Regen kommen, sagt Ida. Blitz und Donner jagen über die Stadt. Ida zählt die Sekunden zwischen beiden. Nur noch 7, sagt sie. Das Gewitter ist fast über uns. Bald fängt es an zu regnen. Erst sanft, dann plötzlich mit dicken, schweren Tropfen. Der Regen prasselt auf das Wasser. Eine gleichmäßige Trommelmusik. Es regnet immer heftiger. Das ist ein Wetter, meint Ida. Da jagt man keinen Hund auf die Straße. Jakob horcht auf. Keinen Hund, murmelt er. Und drückt Ida seinen Tornister auf den Schoß. Pass gut auf, ich bin gleich zurück. Nicht in meinen Sachen stöbern. Er zieht das Hemd aus und schnappt sich seine Jacke. Im Nu ist er die schmalen Steinstufen hinuntergeklettert und rennt durch den Regen davon. Ida ist verwirrt. Jakob, ruft sie ihm nach. Ihr Ruf geht im nächsten Donner unter. Wohin läuft er bei diesem Wetter? Er holt sich noch den Tod. Sie schaut wieder aufs Wasser. Hier an der Schlossbrücke ist es aufgestaut. Manchmal schwimmen dort Enten. Jetzt sind keine zu entdecken. Wie lustig es aussieht, wenn die Regentropfen auf das Wasser platschen. Sie bilden unzählige kleine Krater. In kleinen Kreisen spritzen die Tropfen wieder empor. Ida überlegt, ob es dieselben Tropfen sind, die gerade vom Himmel herunterregnen, oder ob die neuen die alten verdrängen, ob sie untertauchen und die anderen ärgern, bis die hochspringen. Ida muss über ihre Gedanken lachen und stellt sich ein Gerangel zwischen den Wassertropfen vor. Ein Wasserkampf. Sie schließt die Augen und hört nur noch auf das Rauschen des Regens. Wie Musik kommt es ihr vor. Die Turmuhr am Schloss schlägt 5-mal. Wo Jakob nur bleibt. Durch den Regenschleier erkennt sie eine kleine Gestalt, die sich schnell nähert. Endlich! Wo warst du? Du bist ja klatschnass! Ida ist in Sorge um ihren Freund. Jakob grinst von einer Wange zur anderen. Schau! Er wickelt 3 Forellen aus seiner Jacke. Die bringen wir deinen Eltern. Vielleicht darf ich dann bei euch bleiben. Ida runzelt die Stirn. Doch die Aussicht auf gebratenen Fisch verlockt. Na dann komm, wir gehen zu mir nach Hause. Du musst dich trocknen. Schnell laufen sie durch die Gassen. Ida trägt den Tornister, Jakob das Bündel mit den Fischen. Bald stehen sie vor dem niedrigen Haus, in dem Idas Eltern eine kleine Wohnung gemietet haben. Ida nimmt all ihren Mut zusammen. Sie fürchtet, dass die Eltern schimpfen. Komm. Mutter, Vater, ich habe jemanden mitgebracht, bitte, beginnt sie. Die Mutter schaut die Kinder an und geht dann auf Jakob zu. Der erschrickt heftig. Ja, was ist denn mit dir passiert, mein Junges, fragt sie. Du holst dir noch den Tod, so nass wie du bist. Sie will ihm die Sachen abnehmen, doch Jakob hält seine Jacke fest. Gib es schon hin, sagt Ida. Das hat er für euch mitgebracht. Idas Mutter staunt nicht schlecht, als sie die Forellen auswickelt. Sie schaut den Jungen skeptisch an. Der schaut auf den Boden. Ist gut, sagt Idas Mutter. Sie ahnt wohl, woher die Fische stammen. Er hat sie ganz bestimmt nicht auf dem Markt gekauft. Die Tür zur Kammer geht auf. Im Türrahmen steht ein hagerer Mann. Er stützt sich auf einen Stock und humpelt auf Ida zu. »Wo kommst du her?«, fragt er streng. Und patsch hat Ida eine Ohrfeige sitzen, sodass ihr die blonden Zöpfe um den Kopf schlagen. Sie hält die Arme schützend vors Gesicht. Der zweite Schlag trifft nur ihren Ellenbogen.
Ich, stottert sie, ich hab den Jakob gefunden.
Idas Vater schaut den Jungen gar nicht an. Er schiebt Idas Arm zur Seite und schaut ihr ins Gesicht.
Ich habe heute den Herrn Legationsrat Falk getroffen. Er hat nach dir gefragt. Du warst nicht zur Nähschule.
Seine Stimme ist laut.
Ich gehe ja wieder hin. Morgen ganz bestimmt, flüstert Ida.
Sie will ihren Vater nicht weiter reizen. Komm, Ida, hilf mir, geht die Mutter dazwischen. Gib dem Jungen die Decke, er soll seine nassen Sachen ausziehen. Du kannst sie im Bottich waschen. Ich koche so lange.
Inzwischen sind die Großeltern in die Küche gekommen. Die Großmutter nimmt schweigend die Schüssel mit den Kartoffeln, die ihr Ida reicht.
Die kannst du schrubben, sagt das Mädchen. Die Großmutter nickt und macht sich an die Arbeit. Seit dem Krieg spricht sie kaum. Der Großvater macht Feuer, Jakob darf sich an den Herd setzen. Fest eingewickelt sitzt er in der Ecke. Die wohlige Wärme macht ihn müde. Er schläft ein. Als ihn Ida wachrüttelt, ist der Tisch gedeckt und es duftet köstlich. Komm, fordert sie ihn auf. Scheu setzt er sich auf einen Schemel.
Ich habe meinen Eltern alles erzählt, sagt sie. Und diese Nacht kannst du bleiben. Du musst auf dem Fußboden schlafen.
Jakob nickt. Als alle am Tisch sitzen, spricht Ida ein Tischgebet. Dann verteilt ihre Mutter Kartoffeln und Fisch.
Ingrid Annel hat das Märchen Frau Holle fortgesetzt und die Hörer erleben die seltsame Wandlung der beiden Mädchen. Schön sein und strahlen war Goldmaries Maxime, aber sie wird der Pechmarie immer ähnlicher.
Ich lese aus dem Buch Ein Kleid ganz aus Schnee, das ist eine Sammlung märchenhafter Geschichten, eine kurze Geschichte, die heißt Gold und Pech. Goldmarie und Pechmarie waren beide nach Hause zurückgekehrt. Von Kopf bis Fuß mit Gold geschmückt die eine, mit schwarzem, klebrigen Pech bekleckert die andere. Was geschah nun weiter? Überall im Lande sprach es sich herum, dass es in diesem kleinen Dorf ein Mädchen gäbe von purem Gold. Das stimmte zwar nicht ganz, aber was wird nicht alles erzählt? Und jeder wackere junge Mann konnte sich nichts Besseres vorstellen, als so ein goldenes Mädchen zu heiraten. Aus dem ganzen Land strömten die heiratswilligen jungen Männer herbei. Tag um Tag klopften die Besucher an die Pforte der kleinen Hütte, die im Glanz des Mädchens erstrahlte. Goldmarie gefiel es, so begehrt zu werden. Aber keinem gab sie ihr Wort für ein gemeinsames Leben. Könnte ja sein, dass noch ein besserer Freier um ihre Hand bitten würde, morgen oder übermorgen. Wegen der vielen Besucher kam sie gar nicht mehr dazu, auch nur einen Finger krumm zu machen. Sie musste schön sein und strahlen. Das genügte. Alles Weitere würde sich finden, wenn sie unter all den Bewerbern den richtigen Mann ausgewählt hätte. Sollte doch die Pechmarie die schmutzige Arbeit erledigen. Die konnte man sowieso niemandem mehr vorzeigen, so wie die jetzt aussah. Schwarz wie die Nacht, hässlich wie... Ach, es fehlten einem die Worte, wollte man sie beschreiben. Pechmarie übernahm willig alle Arbeit. Und sie fand Gefallen daran. Früher, da liebte sie das faule Leben. Gab es etwas zu tun, vergrub sie ihre Hände tief in den Taschen ihres Rockes. Weil sie nichts tat und nichts schaffte, war sie schlecht gelaunt. Und weil sie schlecht gelaunt war, hatte sie keine Lust, etwas zu tun. So war das früher gewesen. Auch als sie Frau Holle verließ und durch das große Tor trat, hatte die faule Marie ihre Hände in den Rocktaschen stecken. Und so kam es, dass die Hände vom Pech verschont blieben. Zu Hause angekommen, versuchte sie alles nur Erdenkliche, um das schwarze, klebrige Zeug loszuwerden. Aber nichts half. Die Kleider konnte sie wechseln. Die Haare hätte sie abschneiden können, aber damals trugen alle Mädchen lange Haare. Und außerdem blieb das Gesicht schwarz. In dieser Zeit betrachtete Pechmarie oft ihre Hände, die rein geblieben waren. Und allmählich entdeckte sie, was sie mit diesen Händen alles anstellen konnte. Kochen, putzen, spinnen, weben, sogar kunstvolle Muster sticken. Alles Dinge, die sie früher nicht getan hatte. Und während sie fleißig einer Arbeit nachging, vergaß sie ihren Kummer, wenigstens für einige Zeit. All die Arbeiten, die die Goldmarie mit ihren goldenen Händen nicht mehr tun wollte, übernahm Pechmarie freiwillig und mit Freuden. Wenn kein Mensch sie mehr mochte, so wollte sie wenigstens sich selbst gern haben. Und unermüdlich webte, stickte, strickte sie ganz wunderbare Dinge. Eines Tages kam ein Brief, an Goldmarie gerichtet. Frau Holle hatte ihr geschrieben, sie sei krank geworden und hätte keine Kraft, ihre Betten ordentlich auszuschütteln. Wie sehr hatte ihr damals die emsige Arbeit der Goldmarie genützt? Und sie bat dringend darum, dass sie noch einmal zu ihr käme, wenigstens für ein paar Tage, bis sie wieder gesund wäre. Goldmarie las den Brief und legte ihn schnippisch beiseite. Einmal hatte sie der alten Frau mit den grässlichen Zähnen geholfen, das musste genügen. Außerdem konnte sie nicht einfach verschwinden, dann käme vielleicht gerade der richtige Freier, wenn sie nicht da wäre. Oder beim Sprung durch den Brunnen würde sie das Gold verlieren. Und dann müsse sie den erstbesten armen Schlucker heiraten, der um ihre Hand anhielt. Nein, das konnte und das wollte sie nicht riskieren. Abends, als die goldene Schwester längst in ihrem Bett ruhte, fegte die Pechmarie die Stube, buk Brot und Kuchen und bereitete alles für die Gäste vor, die am nächsten Tag kommen würden. Da fand sie den Brief von Frau Holle. Pechmarie war nicht mehr böse auf die alte Frau. Zwar konnte sie sich keinem Menschen zeigen und musste tagsüber, wenn das Haus voller Gäste war, in einer winzigen Kammer ausharren. Aber in dieser Kammer entstanden all die herrlichen Stickereien unter ihren flinken Händen. Pechmarie wusste, dass die Schwester nicht gehen würde. So entschloss sie sich, Frau Holle zu pflegen und nachzuholen, was sie bei ihrem ersten Besuch versäumt hatte. Schon ganz früh am nächsten Morgen, noch ehe der Hahn etwas in die Gegend hinausposaunen konnte, stieg sie auf den Brunnenrand, sprang ins Wasser und landete auf der Wiese mit den 1000 Blumen. Eifrig zog sie das Brot aus dem Ofen, geschwind pflückte sie die Äpfel vom Baum. Und schon trat sie vor Frau Holle und bat um Entschuldigung wegen ihres Aussehens. Sie wolle auch gut aufpassen, dass sie nichts mit ihrem pechverschmierten Haar und ihrem verklebten Gesicht beschmutze. Frau Holle willigte ein, froh darüber, Hilfe zu bekommen. Die Tage vergingen. Pechmarie erledigte alle Arbeit im Haus, schüttelte die Betten aus und buk leckere kleine Kuchen. So gute hatte Frau Holle ihr Lebtag noch nicht gegessen. Mit Gewürzen und dunkelbraun gebacken, dass sie fast so aussahen wie die Pechmarie. Und weil diese kleinen Kuchen die Lebensgeister in der alten Frau wiedererweckten, nannte sie sie Lebkuchen. Und bis heute heißen sie noch so. Schon nach ein paar Tagen schüttelten die beiden mit vereinten Kräften, dass die weißen Flocken nur so wirbelten. Als das Frühjahr kam und es nicht mehr so viel zu tun gab, bedankte sich Frau Holle bei Pechmarie und geleitete sie wieder zu dem großen Tor. Bitte kein Gold, bat Pechmarie dringend. Da begann es auch schon heftig auf sie zu regnen. Einfachen, normalen Regen. Und doch war es ein besonderer, denn das Pech löste sich von Haaren und Gesicht. Pechmarie wollte sich noch bei Frau Holle bedanken, aber da war das Tor schon verschlossen. Leichten Schrittes begab sie sich nach Hause. Dort saß noch immer die Goldmarie und ließ sich wie ein Wunder betrachten. Doch sie konnte sich für keinen der Freier entscheiden. Und so wartet sie noch heute, alt und mit goldenen Falten, auf einen Mann. Pechmarie heiratete den Bäcker. Und immer wenn Frau Holle die Schneeflocken wirbeln lässt, backen die beiden körbeweise kleine, dunkle Lebkuchenfiguren.
Die Landung auf dem Mars von verschiedenen Sonden ist weltweit mit Aufmerksamkeit verfolgt worden. Ist dieser Planet geeignet, bewohnbar gemacht zu werden oder kann er als Rohstoffquelle dienen? Rainer Franke beschreibt in seiner Geschichte, wie die Besatzung eines Raumschiffs die Erde als neuen Heimatplaneten erkunden will, aber zu einem niederschmetternden Ergebnis kommt und wieder abreist.
Die folgende Kurzgeschichte ist eine typische Dystopie, eine fiktionale, in der Zukunft spielende Geschichte mit negativem Ausgang. Sie beschäftigt sich mit zwei aktuellen Themen, der Corona-Pandemie und der Klimaveränderung. Wo führt uns die Entwicklung hin? Wenn wir nicht aufpassen, bewegen wir uns zielgerichtet auf den Weltuntergang zu und unser Planet wird unbewohnbar. Los geht's. Der Titel lautet Planet ungeeignet. Gluthitze bereits bei Sonnenaufgang. 45 Grad im Schatten. Wo ist Schatten? Gestern der Wolkenbruch. Hagelkörner, groß wie eine Männerfaust. Wer keine Deckung fand, wurde erschlagen. Das Eisgeröll stand kniehoch. Inzwischen verdampfen die letzten Pfützen. Kaum ein Baum hat Blätter, vertrocknet oder abgeschlagen. Gras, Büsche und Sträucher gibt es längst nicht mehr. Vor 200 Jahren prophezeiten Wissenschaftler den Klimawandel. Umweltorganisationen mahnten, protestierten lautstark, wurden ignoriert. Lügner, Angsthasen, Quertreiber, Spinner oder Bremser genannt. Ist das noch Klima? Diese Mischung sämtlicher Wettererscheinungen? Extrem? Unberechenbar? Hitze und Trockenheit schier endlos? Dann Fluten aus allen Rohren, Sturm, Windhosen, Hurricanes. Die Menschen verkriechen sich ins Gebirge, in Höhlen, unter Felsvorsprünge, in zusammengeschusterte Hütten. Die Zivilisation ist verdampft. Man findet karge Früchte, erbeutet selten ein Tier, leidet Durst, schwitzt oder friert. Hitze und Kälte, Wind und Nässe bestimmen das Leben. Welches Leben? Die Erdbewohner kampieren in kleinen Gruppen, weit voneinander entfernt, begegnen sich selten, beargwöhnen sich misstrauisch. Sie Familien zu nennen wäre übertrieben, es sind zusammengewürfelte Haufen, Notgemeinschaften. Und dann das Virus, Corona. Der Name erinnert an die Sonne, Sommersonne, Urlaub? Urlaub? Längst nicht mehr. Es begann gemächlich. Man nannte es Pandemie. Es war nur ein Hauch von Corona. Ein Warnsignal. Missachtet. Die echte Pandemie kam später. Unbeherrschbar. Eine Explosion. Das Virus mutierte, wurde aggressiver. Kein Medikament, kein Impfstoff konnte es besiegen. Zuerst starben die Alten und Schwachen, dann die Jungen. Es kannte keinen Unterschied zwischen den Menschen, war gnadenlos. Wen es erwischte, der focht einen fast aussichtslosen Kampf. Es traf viele. Kontaktverbot, Maskenpflicht, Abstandsgebot, Ausnahmezustand, Polizeikontrollen, Militär. Nichts half. Die Gesellschaft lebt von Kontakten. In Firmen, Institutionen, in Städten und Dörfern, auf dem Markt, im Einkaufszentrum. Schlachthöfe schlossen. Bald darauf Fabriken und Bauernhöfe. Kraftwerke wurden abgeschaltet. Schulen, Kindergärten machten dicht. Erst monatelang, dann jahrelang. Später erinnerte sich niemand mehr an sie. In den Geschäften fehlten Personal und Waren. Autos rosteten am Straßenrand. Ohne Treibstoff läuft kein Motor. Krankenhäuser zerfielen. Die Menschheit schrumpfte und die Viren, Corona, fanden wenige Opfer. Endlich besiegt? Nein. Der Staat? Welcher Staat? Er war verschwunden. Klimaerwärmung und Virenpest, zwei Katastrophen suchten die Menschheit heim. Grenzen schützen nicht. Wissenschaftler, Politiker, Organisationen warnten jahrelang, jahrzehntelang. Niemand hörte auf sie. Niemand wollte sie hören. Ihre Rufe verhallten in den Vorboten des Untergangs. Die Temperaturen stiegen gemächlich, kontinuierlich, kaum merklich. Geleugnet. Die Gletscherschmelze, halb so schlimm, die gab es auch früher. Das wird schon. Der Meeresspiegel stieg, mehr als von den ärgsten Pessimisten vorhergesagt. Das Wetter wurde extremer, langsam und stetig von Jahr zu Jahr schneller. Die Natur schaffte es nicht, sich anzupassen. Eine Virenpandemie weltweit, nicht beherrschbar, unvorstellbar in einer global vernetzten, hochtechnisierten Gesellschaft. Die Menschen litten Krankheiten, Hungersnöte, Durst. Und der Tod, immer wieder der Tod. Das Recht der Stärkeren herrschte, nicht lange. Die Starken wurden schwach. Corona ist unbestechlich und Wetter trifft jeden. Die Menschheit reduzierte sich auf einen Bruchteil. Städte verödeten, ganze Landstriche waren menschenleer. Selten wurde ein Kind geboren. Die Hitze ließ jeden Trieb verkommen. Herzinfarkt beim Liebesakt war häufige Todesursache. Kaum eine Schwangere überlebte die Gluthitze, die Kältewellen, Regenfluten und Schneestürme. Warme Kleidung gab es längst nicht mehr. Zerfetzte Tücher, Tierhäute ersetzten sie. Bei Hitze sparte man auch daran, verkroch sie in kühle Höhlen, wenigstens an schattige Plätze. Worte wie Glühlampe, Handy oder Straßenbahn verschwanden aus der Sprache. Leben wie in der Steinzeit. Es ging schneller zurück als von der Urzeit in die Moderne. Der Weg bergab führt beständig weiter, immer fort ohne Chance auf Umkehr. Klima und Viren fressen die Menschheit. Folgen der Unersättlichkeit. Fauchen, Donnern, Blitze, kilometerhohe Staubwolken. Es dauert Tage, bis sich der Dreck legt. Ein staubiges Etwas steht in der Wüste. Tagelang. Das Wetter schlägt um. Regen, Sturm, Schlamm. Das Etwas gerät in Schieflage. Dann Sonne, Hitze. Der Modder wird zu Beton. Fauchen, Donnern, ein Feuerstrahl, Blitze, mächtige Staubwolken. Das große Etwas ist fort, so als wäre es nie da gewesen. Planet ungeeignet, sinnet das Raumschiff heimwärts. Es kam aus dem Sternbild Orion, von einem Planeten der Sonne Betelgeuse, etwa 640 Lichtjahre von der Erde entfernt. Die letzte Hoffnung der Aliens, auf der Erde eine neue Heimat gefunden zu haben, ist geplatzt. Sie suchen weiter, verzweifelt, die Zeit drängt. Der Heimatplanet kann sie nicht mehr beherbergen. Sie haben ihn zerstört. Stetig unumkehrbar. Wird die Nachricht rechtzeitig ankommen? Lass uns alles tun, dass diese Geschichte nicht wahr wird. Es liegt an uns allen, an jedem Einzelnen. Für Corona gilt, Maske aufsetzen, Abstand halten, Hände waschen, Kontakte drastisch reduzieren. Solidarisch sein. Den Klimaschutz, die Begrenzung der Erderwärmung dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Wir tragen eine große Verantwortung für das Wohl unserer Kinder, Enkel, Urenkel und so weiter. Mit unserem Handeln heute verhindern wir die Apokalypse.
Das war Thüringen liest im Monat März. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und würde mich freuen, Sie im April wieder hören zu können, dann mit neuen Texten von Autorinnen und Autoren des Friedrich-Bödecker-Kreises.